Eine Krise jagt die nächste. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen. Immer mehr Menschen fühlen sich von den Nachrichten überfordert und schalten ab. Geht es euch auch so? In dieser Folge sprechen wir mit der Psychologin Annika Heck darüber, wie negative Schlagzeilen sich auf unser Wohlbefinden auswirken. Wir fragen sie, was können wir tun, wenn uns Nachrichten überfordern? Und wie sieht eigentlich ein gesunder Nachrichtenkonsum aus? Hallo Alina.
Hallo Sarah.
Na, wir waren wieder richtig lange nicht im Studio, ne?
Ja, das kann man sagen. Ja, Sarah und ich hatten irgendwie beide lustigerweise ein bisschen mit unserer Gesundheit zu tun. Und wir hatten verrückterweise beide eine Mandel-OP. Aber wir haben es mittlerweile ganz gut überstanden und deshalb sitzen wir auch wieder hier.
Ja, da konnten wir uns schön unser Leid gegenseitig klagen. Du warst zuerst dran, du konntest mir dann immer berichten, was welche Woche wie schlimm ist und was dann passiert. Aber wir konnten dann teilweise einfach nicht gut sprechen und das war auch der Grund, weswegen wir nicht da waren. Aber jetzt sind unsere Stimmen wieder frisch und
hergestellt.
Genau.
Genau, aber du hast ein gutes Stichwort gesagt, apropos Leid. Heute soll es um Nachrichten gehen, was Nachrichten mit uns machen. Und am Schluss wollen wir auch darüber sprechen, wie kann denn ein gesunder Nachrichtenkonsum überhaupt aussehen. Vielleicht fangen wir damit an. Sarah, hast du denn gestern die Nachrichten gesehen?
Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Wir haben die Folge schon vor einiger Zeit aufgenommen und deswegen sind die Nachrichten, über die wir jetzt kurz reden, nicht aktuell. Nein, ich habe das nicht gemacht. Ich hatte gar keine Zeit dafür, aber ich habe mir heute Morgen auf TikTok einmal kurz die Nachrichten angeschaut. Vor allem für jüngere Leute werden dann da so ein paar, immer so in 2-Minuten-Snippets so Nachrichten gezeigt.
Ich wusste gar nicht, dass du TikTok in deiner Freizeit nutzt.
Mache ich auch nicht. Aber ich nutze es manchmal, um mal was zu recherchieren, um mal zu gucken, wer hat da vielleicht einen Account oder so. Aber das ist so kurz und so schnell, dass ich gedacht habe, das schaffe ich heute Morgen noch und da bleibt dann ein bisschen was hängen.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Was ist dir denn hängen geblieben?
Ja, ich habe mir erstmal so die Überschriften angeschaut und dann immer so kurz ins Video reingeguckt. Also ich habe gelernt, mehr Menschen sind im Stress, vor allem Jüngere sind davon betroffen. Ich habe gelernt, der Wirtschaftsverband der Familienunternehmer, der öffnet sich für die AfD und hat sie zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen. Immerhin, Rossmann und Vorwerk haben daraufhin die Mitgliedschaft gekündigt, also auch ein bisschen Good News. Außerdem, ein Hochhaus in Hongkong ist in Flammen. Und Meta stoppt die Studie zu psychischer Gesundheit und Social Media. Das war so ein erster Einblick. Erstmal negativ, muss ich auch dazu sagen. Und wie war es denn bei dir? Hast du gestern was geschaut?
Ja, ich habe die Tagesschau gesehen. Und ja, auch wenn die Nachrichtenzeit länger bei mir ausfiel, habe ich mir dieselben Sachen behalten. Also auch in der Tagesschau ganz regulär wurde berichtet über den Report der TK, dass eben immer mehr Menschen gestresst sind und vor allem Jüngere. Übrigens wurde da aber auch aufgelistet, was die Hauptstressfaktoren sind. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz vor mir, aber ich glaube, irgendwie knapp über 60% haben gesagt, sie sind gestresst aufgrund der eigenen Ansprüche. Der zweite Faktor war Beruf und Studium. Und der dritte war aber politische und gesellschaftliche Probleme. Was ganz gut zu unserer heutigen Folge passt. Und ich glaube, das waren sogar 51%, also mehr als die Hälfte aller Befragten.
Ja, und ich finde eigentlich ganz interessant, dass das Thema Stress da auch zur Sprache kam, weil ich manchmal das Gefühl habe, auch die Nachrichten, die stressen mich, weißt du?
Ja.
Oder belasten mich auch einfach. Und es stresst mich, weil ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht immer genug mit und ich muss eigentlich noch mehr informiert sein und kann da nicht mithalten und gleichzeitig aber auch belastet mich das, ne, wenn da Sachen in Flammen stehen, Menschen sterben und so weiter. Ja, das hat uns ja beide bewegt, das Thema. Und wir haben Annika Heck von dem Psychologist for Future dazu befragt und sie hat uns Sprachnachrichten hinterlassen. Und unsere erste Frage, die lautete, können Nachrichten uns krank machen? Und ihre Antwort hört ihr jetzt.
Ja, zumindest können Nachrichten uns sehr stark unter Stress setzen, also eine hohe Anspannung auslösen, sehr starke negative Gefühle hervorrufen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder passiert, dann kann uns das im wahrsten Sinne des Wortes auch krank machen, so wie chronischer Stress. Hierbei ist allerdings wichtig, zwischen unterschiedlichen Formen von Nachrichten zu unterscheiden. Es gibt vieles, was sich heute Nachrichten nennt, das eigentlich sowas wie Pseudojournalismus ist, der vor allem über das Internet und soziale Medien verbreitet wird. Diese Form von Nachrichten versucht sozusagen gezielt negative Emotionen auszulösen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Da geht es viel um Wut und auch um Angst und Hass und Ärger und ganz, ganz viele negative Gefühle, die ja vor allem durch reißerische Aufmachung, durch Fake News, durch Hetze, durch Panikmache und so weiter entstehen. Da geht es also gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um die Aufmache. Es gibt natürlich aber auch Nachrichten, auch ganz seriöser Medien, die einfach inhaltlich uns betrüben oder besorgen. Selbst wenn sie ganz neutral oder nüchtern vorgetragen werden, einfach weil sie bedrohlich sind in den Tatsachen, die sie vermitteln. Und da ist es wichtig, zwischen diesen beiden Arten zu unterscheiden. Ich würde sagen, das Erstere, das sollten wir alle so wenig wie möglich konsumieren, also diesen Pseudojournalismus, Fake News, Hetze, alles, was da sich gerade auch aktuell im Internet abspielt, da können wir alle, glaube ich, sehr viel weniger von konsumieren. Es ist allerdings nicht ratsam, die Augen zu verschließen vor dem, was in unserer Welt passiert und überhaupt keine Nachrichten mehr zu konsumieren.
Und was denkst du dazu, Alina?
Ja, also ich finde Ihre Antwort total logisch und genau, ist natürlich klar, dass uns Nachrichten unter Stress setzen können. Und wenn wir natürlich uns immer wieder diesen belastenden Nachrichten aussetzen, im schlimmsten Fall irgendwie in Dauerschleife, weil wir morgens, mittags, abends Nachrichten konsumieren, Push-Nachrichten haben und so weiter, dass es dann natürlich auch zu chronischem Stress werden kann mit all seinen negativen Folgen. Genau, was ich ganz interessant finde, ich habe zum Thema Stress in einem Buch was gelesen, das würde ich dir gerne ganz kurz vorlesen. Das Buch heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang von Marin Urner und ich bin auf Seite 41. Diesen Effekt belegen die Ergebnisse einer Studie, die Wissenschaftler in den Wochen nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 durchführten. Und jetzt kommt's. Menschen, die zahlreiche Medienberichte in Zeitungen, Radio und Fernsehen über den Anschlag konsumierten, hatten ein höheres akutes Stresslevel als diejenigen, die den Anschlag live miterlebten.
Wie krass.
Was denkst du dazu? Wie würdest du dir das erklären?
Ja, das
überrascht dich das vor allem, diese Nachricht?
Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es ähnlich hoch ist zum Beispiel. Also vielleicht nicht ganz, aber dass man das, weil man es ja mitfühlt und miterlebt, dass man auch auf so ein hohes Stressniveau kommt, aber dass es höher ist sozusagen, das ist ja total abgefahren. Ich überlege gerade, weißt du was, das erinnert mich an eine Situation. Ich war mal vor einigen Jahren in Israel. Wir haben Urlaub gemacht und das war zu einer Zeit, wo es relativ ruhig war. Deswegen konnte man da hinfahren. Und trotzdem, in den zwei Wochen, wo wir da waren, da flogen ein paar Flugraketen in die Stadt. Die haben nicht getroffen, glaube ich, ist nichts passiert, aber es war dann Alarm. Und wir waren auch mitten irgendwo in Tel Aviv, glaube ich. Und dann ging es los und man musste sich unterstellen. Es war eine Warnung. Also im Endeffekt, glaube ich, ist dann gar nichts passiert. Es war auch viel zu weit entfernt von uns, aber es ging überall die Alarme los. So, und die ganzen Alteingesessenen, also die Einwohner in der Stadt, die stellten sich dann unter. Da war so ein Jogger, der joggte. Der Alarm ging los, der stellte sich unter, der Alarm hörte auf, der Jogger joggte weiter. Es war für die so eine Normalität, weil sie ihren Alltag ja trotzdem irgendwie weiterführen mussten, obwohl es natürlich auch gefährlich war und das sicherlich ihre Familien betroffen hat und so weiter und so fort oder ihre Freunde. Aber sie haben sich irgendwie dann darauf eingestellt und ihr Leben weitergelebt. Stelle ich mir auch so ein bisschen so vor, vielleicht ist das, wenn man davon betroffen ist, muss man trotzdem weiterleben und versucht, Normalität zu schaffen. Und wenn man nur davon liest, immer wieder, dann kommt man immer wieder in diesen Erregungszustand vielleicht.
Ja, ich habe darüber auch nachgedacht, weil intuitiv hätte ich gedacht, dass der in der Situation ist, ein höheres Stresslevel hat. Aber im Nachgang, denke ich, ist es eigentlich logisch, weil wenn du weit weg bist, ist es ja eine ganz abstrakte Gefahr, die dein Gehirn total überfordert. Mhm. Wenn ich aber direkt vor Ort bin, also irgendwie kann ich da irgendwie damit umgehen. Wenn ich aber weiter weg bin, ist es so eine ganz diffuse Gefahr. Mhm. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es deshalb einen mehr unter Stress setzt.
Einfach. Also es ist eigentlich so, dass eine drohende Gefahr sich schlimmer anfühlt als eine tatsächliche Gefahr, die da ist wahrscheinlich.
Genau.
Mhm. Weil man dann irgendwie reagieren und agieren kann.
Genau. Also ich meine, auch in der Steinzeit und unser Gehirn, die Prozesse laufen ja teilweise immer noch so ab, hat ja nicht irgendwie erfahren, was passiert irgendwie im anderen Kontinent zwischen den Neandertalern und Homo sapiens, sondern ja, man hatte nur irgendwie seinen kleinen begrenzten Umkreis, der irgendwie ja kontrollierbar ist.
Ja, das sind jetzt mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Das ist einmal dieses, dass wir natürlich viel mehr wissen als vorher und natürlich auch dann viel mehr über Unglücke und Gefahren wissen. Vor waren wir eben auf unser kleines Dorf oder unsere kleine Stadt beschränkt. Das heißt, die potenziellen Gefahren sind größer geworden. Mhm. Und das andere ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, die ja oft auch Nachrichten in einem auslösen. Weil, wie gesagt, ich lese jetzt Feuer in Hongkong im Hochhaus. Mhm. Was kann ich denn da tun? Ja. Und ich sag dir, nichts kann ich tun.
Ja.
Und ich frage mich manchmal, Alina, hilft es dann überhaupt, dass ich darüber Bescheid weiß?
Ehrlich gesagt, bei dem konkreten Beispiel habe ich mich auch gefragt, ist das wirklich so notwendig? Also ich verstehe, dass irgendwie ein Großbrand irgendwie Nachrichtenwert hat, auf irgendeine Weise. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, es löst in mir nur unwohle Gefühle aus und es hat in keinster Form irgendeinen Informationswert, der mir hilft, die Welt besser einzuordnen oder einzuschätzen. Und weil daraus folgt ja jetzt nichts unmittelbar. Und also ich glaube auch, dass es für Hongkonger genauso wenig relevant ist, ob jetzt in Berlin irgendwie ein Großbrand stattfindet. Und dann habe ich auch in dem Moment gedacht, wäre es nicht sinnvoller, diese Nachricht rauszulassen und an diese Stelle eine positive Nachricht zu setzen? Weil das würde das Ganze auch wieder ein bisschen ausbalancieren. Weil ich glaube, das ist ja auch so das Grundproblem von Nachrichten. Also die Welt, die Realität ist nicht nur schlecht. In der Realität gibt es ganz viel Gutes. Aber in den Nachrichten gibt es so 100% oder 80%, es gibt natürlich hier und da auch mal was Positives, aber überwiegend sind es negative Nachrichten. Und es stellt natürlich irgendwie ein verzerrtes Bild der Realität dar. Mhm. Also ich finde, es wäre besser, so eine Nachricht dann mal rauszulassen und stattdessen über eine positive Entwicklung zu berichten, damit sich dieses Bild wieder irgendwie relativiert.
Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke mal, dass also jetzt zum Beispiel lokale News, die sind natürlich sehr relevant. Also ich finde, wenn in meinem Stadtteil, in meiner Stadt ein Haus brennt, dann interessiert mich das schon. Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf mich. Vielleicht kenne ich Leute, die da in der Nähe wohnen. Das hat Auswirkungen auf die Politik in der Stadt. Da kann ich wieder so ein bisschen was auch lernen. Und diese Informationen helfen mir vielleicht auch weiter. Vielleicht weiß ich dann, warum jetzt da immer Stau ist oder was auch immer. Mhm. Aber wenn das zu weit weg ist, habe ich das Gefühl, dann verliert es an Relevanz. Da würde ich dir zustimmen. Da wären dann vielleicht andere News von Dingen, die gut laufen vielleicht oder die ja hilfreich für uns sind, vielleicht auch wichtig. Ja, und da passt ganz gut ein kleiner Test, den ich dir mitgebracht habe, liebe Alina.
Oh, du hast mir wieder einen Test mitgebracht.
Ja, und zwar geht es darum, wie wir die Welt so einschätzen. Ob wir die eher realistisch einschätzen, eher zu positiv oder eher zu negativ. Mhm. Und da gibt es ein paar Fragen und ich würde dir einfach mal zwei, drei Fragen fragen. Und zwar mal gucken, wie realistisch du Dinge einschätzen kannst. Was denkst du? Wie viel Prozent der erwachsenen Menschen können weltweit lesen und schreiben? A 80%, B 60%, C 40%. Du kannst gleich antworten.
60%.
Du sagst 60%?
Ja.
Okay. Soll ich dir die richtige Antwort verraten?
Vielleicht sind sogar 80 mittlerweile.
Ja, genau. Da kommst du dem Ganzen schon näher. Und zwar ist die richtige Antwort 80%. Das sind die Menschen, die ab 15 Jahren weltweit lesen und schreiben können. Und der Anteil wächst stetig.
Mhm.
Es ist aber so, dass von den 1000 befragten Deutschen nur ein Drittel oder weniger als ein Drittel die Frage richtig beantwortet hat. Die meisten haben nämlich gedacht, es sind nur 60% und einige sogar, es sind 40%.
Mhm.
Mhm. Und nochmal eine zweite Frage, finde ich besonders spannend. Wie hat sich die Zahl der Toten durch Naturkatastrophen seit 1970 weltweit entwickelt? A. Mehr als verdoppelt, B, ungefähr gleich geblieben. C, auf weniger als die Hälfte gesunken. Was meinst du?
Ungefähr gleich geblieben. So. Weil ich würde jetzt meinen, okay, die Sicherheitsvorkehrungen sind heutzutage besser, auch die baulichen Maßnahmen irgendwie, um Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig haben wir irgendwie die Klimakatastrophe und immer mehr solche Extremwetterereignisse. Also deshalb ist es irgendwie schwer einzuschätzen.
Also du wirst überrascht sein, aber sie ist auf weniger als die Hälfte gesunken.
Das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht.
Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Nur 6% der Befragten haben diese Frage richtig beantwortet. Alle haben natürlich wie du gedacht, sie ist gleich geblieben. Oder die Mehrheit hat gedacht, sie ist mehr als doppelt so viel. Mhm. Weil das Bild, was wir in den Nachrichten vermittelt bekommen, ist Naturkatastrophe hier, Naturkatastrophe da, Überflutungen, Überschwemmungen, Tsunamis.
Mhm. Ja, habe ich jetzt auch wieder ganz viele Gedanken dazu.
Ja, bitte. Erzähl.
Weil ich natürlich gleichzeitig denke, okay, es darf jetzt natürlich dann irgendwie auch nicht der Effekt entstehen, ach, es ist ja alles in Ordnung, Stichwort Klimawandel, weil schon sich aufgrund des Klimawandels natürlich auch Extremwetterereignisse häufen und es wird immer mehr. Also dieses Bild darf jetzt wiederum auch nicht dadurch entstehen. Also irgendwie wird mir dadurch auch nochmal bewusst, was für eine Verantwortung man eigentlich trägt als Nachrichtenüberbringer, ob man nur die Tagesschau ist oder ein anderes Medium, welche Nachricht man auch auswählt. Weil bei der Nachricht zum Beispiel, selbst wenn es eine positive ist, würde ich wirklich überlegen, übermittle ich die jetzt wirklich, weil ich Angst hätte, dass vielleicht sich zu viele Menschen dann in falscher Sicherheit wiegen?
Ja, das sehe ich natürlich auch so. Ne? Das sagt damit nicht, dass wir nicht ein Problem mit dem Klimawandel haben.
Wir sind aber heute viel besser auf Katastrophen vorbereitet, sodass wesentlich weniger Menschen daran sterben als noch vor 100 Jahren. Und wenn wir das wissen, dann fühlen wir uns vielleicht auch nicht ganz so hilflos.
Um nochmal jetzt zurück zu unserer ersten Sprachnachricht zu kommen. Ich wollte dich nämlich eigentlich noch was fragen, Sarah, ja, als langjährig etablierte Journalistin. Was ist denn Pseudojournalismus?
Ja, also Pseudojournalismus ist jetzt kein Fachbegriff oder sowas. Ich glaube, sie wollte sich einfach damit von seriösen Journalismus abgrenzen. Und die Frage ist also hier, was ist denn eigentlich seriöser Journalismus? Es gibt den deutschen Pressekodex und da habe ich mal reingeschaut und da stehen so ein paar Sachen drin, dann kann man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ganz oben steht zum Beispiel Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. So, und jetzt fallen mir da ganz spontan ein paar Zeitungen ein, die nicht unbedingt die Menschenwürde achten, sondern die teilweise ganze Schicksale zerstören, weil sie da in großen, großen Buchstaben irgendwelche Themen ausschlachten. Und auch Stichwort Wahrhaftigkeit, da gibt es auch einige Zeitungen, die das nicht so ernst nehmen oder auch Magazine. Dann Sorgfalt, ganz wichtig, gründlich recherchiert. Da merke ich selber als Journalistin, dass das manchmal auch einfach ein Zeitproblem ist. Wie lange recherchierst du weiter? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Ich persönlich finde, dass das dafür spricht, dass man eher mehr Magazine liest, die gründlich recherchieren, die vielleicht nur einmal im Monat kommen, die Zeit haben für sowas. Mhm. Und natürlich kann man sich auch gerne täglich informieren, aber da findet man nicht so tiefe Informationen. Mhm. Also wenn einem das Thema wirklich interessiert. So.
Ja.
Schutz der Persönlichkeit, ganz wichtig. Ne? Sind Kinder erkennbar? Werden Täter und Opfer fotografiert? Und auch sowas wie diskriminierungsfrei berichtet ein Medium. Mhm. Also zum Beispiel wird da empfohlen, dass wenn man über Straftaten berichtet, dass man nicht erwähnt, zu welcher ethnischen oder religiösen Gruppe der Täter oder die Täterin gehört. Mhm. Um eben keine Verallgemeinerungen zu machen, keine Stereotype zu produzieren. Und das sind so Qualitätskriterien, da kann man sich ja mal die Sachen anschauen, die man so liest und hört und gucken, machen die das eigentlich?
Genau. Und der Grund, glaube ich, warum sie das auch genannt hat, ist, weil natürlich diese Medien, in Anführungsstrichen, die jetzt unter die Kategorie Pseudojournalismus fallen würden, halt eben oft diese Schreckensmeldungen verbreiten, diese Horrornachrichten mit diesen schrecklichen Überschriften, also wo man nur die Überschrift lesen muss und schon total erstarrt irgendwie. Mhm. Und wenn man die meidet, hat man erstens ein ausgewogenes Weltbild, genau, und eben auch ein angenehmeres Leben. Und es werden auch nicht so viel Stresshormone ausgesetzt. Nachdem wir jetzt ganz viel über das Thema Nachrichten gesprochen haben und auch am Anfang darüber, was für negative Gefühle die teilweise bei uns hinterlassen, ist jetzt die Frage, was können wir denn tun, wenn uns Nachrichten überfordern?
Und das haben wir Annika Heck von dem Psychologist for Future gefragt. Und jetzt hört ihr ihre Antwort.
Wenn uns die tatsächlichen Inhalte der Nachrichten überfordern, starke Ängste, Sorgen, Beklemmungen und so weiter auslösen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Natürlich ist es nicht unbedingt sinnvoll oder zielführend, wenn wir gar keine Nachrichten mehr konsumieren. Wir können uns aber zum Beispiel fragen, wann wir das tun. Machen wir das zum Beispiel zwischen Tür und Angel auf dem Weg zur Arbeit, wenn wir gleich ein wichtiges Meeting haben, sind wir dann abgelenkt, stresst uns das noch mehr? Machen wir das vielleicht vor dem Schlafengehen? Manche Leute gucken dann so eine gezielte Nachrichtensendung noch vorm Einschlafen und dann liegen sie abends wach und machen sich Sorgen. Ist vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt. Das heißt, es kann schon Sinn machen, sich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, die Nachrichten im Moment sind vermutlich bedrückend oder beängstigend. Ich nehme mir jetzt gezielt diesen Zeitpunkt, weil ich habe gerade im Moment Zeit, darüber nachzudenken, mich damit auseinanderzusetzen. Und das erwischt mich dann vielleicht auch nicht so hart. Außerdem können wir natürlich überlegen, welche Art von Nachrichten ist das? Sind das Nachrichten, die ich auch immer wieder hören muss? Gibt es vielleicht Dinge, die ich noch nicht ganz verstanden habe oder über die es eine fortschreitende Entwicklung gibt? Also zum Beispiel verfolge ich vielleicht den Verlauf des Krieges in der Ukraine, weil mich da auch die täglichen Veränderungen interessieren. Verfolge ich vielleicht die Präsidentschaftswahl in den USA oder so? Dann ist es natürlich logisch, dass man auch jeden Tag sich wieder neu informieren möchte. Es gibt aber auch Dinge, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Und da kann man sich dann schon überlegen, okay, ich habe das jetzt einmal gehört, ich habe das auch verstanden, aber ich muss das nicht sozusagen täglich wiederholt vorgekaut bekommen, damit ich mich dann wieder schlecht fühle.
Sarah, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also klar stimme ich erstmal zu, dass jetzt gar kein Nachrichtenkonsum auch nicht sinnvoll ist, zumindest sich überhaupt nicht informieren. Ne? Also wie man sich dann genau informiert, ist dann nochmal die andere Frage. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und fand auch schon ganz praktisch, was sie gesagt hat. Also wann lese oder höre ich Nachrichten? Vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen, finde ich eine sehr gute Idee, mache ich auch nicht. Und auch die Frage, wie oft muss das eigentlich sein? Muss es täglich sein? Muss es mehrfach täglich sein? Reicht vielleicht zweimal die Woche? Reicht einmal die Woche? Das sind ja alles so Fragen, die, glaube ich, nur jeder für sich beantworten kann, weil jeder hat ein anderes Informationsbedürfnis. Mhm. Finde ich auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang. Und also ich persönlich kann ja mal sagen, wie ich das so mache. Also mir ist es wichtig, so Nachrichten zu kuratieren. Also für mich ganz persönlich. Ich möchte nicht alles wissen. Das überfordert mich. Ich habe zum Beispiel eine App, die heißt Feedly. Die abonniert so RSS-Feeds von einzelnen Online-Magazinen. Und dann lese ich zum Beispiel nur von, keine Ahnung, Zeit Online Kultur. Oder von Spiegel, den RSS-Feed von Bildung oder so. Also die Sachen, die mich irgendwie interessieren. Das ist leider so eine aussterbende Sache mit dem RSS-Feed. Das kann man auch nur bei Textbeiträgen machen. Das Gleiche kann man natürlich aber auch auf Instagram oder sowas übertragen, dass man sagt, ich folge einfach nur diesen Accounts, die mich wirklich interessieren, die mich informieren und mich aufbauen und weiterbringen, so zum Beispiel. Aber es gibt auch Newsletter, was ich auch ganz spannend finde, von Zeitungen oder Magazinen. Vom Tagesspiegel zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Newsletter. Die könnte ich nur zum Thema Kultur oder Bildung oder Familie abonnieren. Und dann damit baue ich mir so ein bisschen mein eigenes kuratiertes Nachrichtenportal. Und ich muss nur das lesen, was ich wirklich lesen möchte. Mhm. Und wo ich denke, das hilft mir weiter. Wie machst du das denn?
Also ich fand den Hinweis, dass man den Zeitpunkt bewusst wählt, sehr wichtig. Also dass man am besten ja nicht morgens irgendwie gleich aufsteht mit den Nachrichten der Welt und abends auch nicht mit ihnen zu Bett geht. Also zumindest sollte es nicht das Letzte sein, was man macht, bevor man das Licht ausschaltet. Mhm. Und ich handhabe das tatsächlich schon lange so. Also ich habe schon ganz lange, gucke ich mir weder morgens noch spätabends kurz vorm Schlafen irgendwie Nachrichten an. Ich mache das tatsächlich immer in der Mitte des Tages. Manchmal gucke ich abends auch um 20.15 Uhr die Tagesschau. Auf jeden Fall, dass ich das einhalte, nicht ganz früh, so nicht ganz spät. Das finde ich ganz wichtig. Und dann finde ich aber noch einen Punkt. Sie hat gesagt, kein Nachrichtenkonsum ist keine Lösung. Da würde ich grundsätzlich zustimmen. Aber ich finde, es gibt schon Phasen im Leben oder Situationen, wo es vollkommen vertretbar ist, auch mal eine Zeit lang gar keine Nachrichten zu konsumieren.
Mhm.
Also beispielsweise war ich jetzt sehr lange in einer sehr schlimmen Phase, in einer Trauerphase und mir ging es nicht so gut.
Mhm.
Und da habe ich teilweise eigentlich überhaupt keine Nachrichten geguckt. Und ich finde auch, das ist okay. Und ich finde auch, wir dürfen uns das erlauben. Also es gibt so viele verschiedene Situationen, wenn man, also ich finde, da gibt es auch keinen Katalog, wo man irgendwie sagt, ja, da ist es erlaubt. Und ich finde auch, man darf damit sich selbst nicht so streng sein, so nach dem Motto, ne, also ich habe gerade irgendwie keine Krankheit oder keinen Trauerfall oder sowas, deshalb darf ich das jetzt nicht. Also das ist totaler Quatsch, sondern wenn man merkt, es ist mir gerade viel zu viel, es belastet mich zu stark, dann finde ich es auch okay, das zu meiden.
Also erstmal ist es ja auch eine Frage der Sensibilität. Ich denke, also mein Mann zum Beispiel kann sich viel mehr so Nachrichten anschauen. Das bewegt ihn nicht so, ne? Das ist für ihn eine Informationsaufnahme. Der ist anders gestrickt als ich. Ich bin immer gleich da emotionaler und fühle dann mit den Menschen mit. Und das berührt mich auf einer anderen Ebene. Deswegen ist das auch anstrengender, diese ganzen Details zu wissen.
Mhm.
Also da muss man sich selber schützen, das sehe ich auch so. Und manche stecken das aber besser weg, das ist auch in Ordnung.
Mhm.
Und ich denke auch, klar kann man Pausen machen. Es geht ja darum, dass man informiert ist. Und das ist eine Frage der Häufigkeit. Und wenn die Häufigkeit gerade alle 2 Monate ist, weil ich es nicht mehr schaffe, dann einmal kurz nur die Überschriften überfliegen, damit ich einigermaßen up-to-date bin, ist auch okay. Also ich denke, man muss da erstmal auf sich gucken und gucken, was brauche ich gerade und brauche ich diese Informationen. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie so ein bisschen
wissen, in welcher Welt wir leben.
Ja. Mitdenken, nicht völlig uns rausziehen.
Ja.
Aber da gibt es eben auch Unterschiede, wie man sich informiert. Und da würde ich ganz gerne die Ronja von Wurm-Seibel zitieren. Die ist Journalistin und Autorin und die hat auch ein tolles Buch zum Thema geschrieben. Das heißt, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und ich habe sie mal interviewt und ich zitiere mal gerade aus dem Interview. Sie sagt nämlich, wie sie das macht. Sie sagt in einem Interview, ich informiere mich schon noch, klar, aber ich schaue keine Nachrichtensendung mehr. Ich lese keine Zeitung und beim Radio hören schalte ich weg, wenn Nachrichten kommen. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin Journalistin und ich habe viel Zeit, mich zu informieren, Sachbücher zu lesen, Dokumentarfilme zu schauen oder mit Betroffenen zu sprechen. Ich weiß schon, dass nicht alle diese Zeit und nicht die Lust haben. Zitat Ende. Das fand ich schon mal interessant, dass sie als Journalistin sogar, die auch in Afghanistan lange gelebt hat und darüber berichtet hat, sagt, ich mache das gar nicht mehr mit den News, aber ich informiere mich, aber ganz anders über Bücher, Dokus. Sie spricht mit den Leuten direkt. Fand ich interessant.
Finde ich auch. Das erste Gefühl, was in mir geweckt wird, wenn ich das höre, ist so, wow, das ist ja mutig. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, wenn ich das höre, dass es irgendwie in gewisser Weise mutig, vielleicht ist das das falsche Wort dafür, aber weil man ja irgendwie das Gefühl hat, Nachrichten ist was, das muss man schauen. So, das ist so unsere Bürgerpflicht. Und ich, wie gesagt, finde auch, dass Nachrichten wichtig sind, dass man irgendwie informiert ist, dass wir uns in dieser Welt auch orientieren können. Und auch, finde ich, nicht nur das, also es hat nicht nur so einen Eigennutzen, sondern auch, wir leben ja auch in einer Gemeinschaft und dass wir uns austauschen können, das schafft irgendwie auch soziale Verbundenheit, dass wir alle, ne, irgendwie in derselben Welt leben, über die wir sprechen können. Nichtsdestotrotz finde ich es auch legitim, wenn man sagt, aus welchen persönlichen Gründen auch immer, diese schnellen Nachrichten, die man sich wahrscheinlich eh nicht so oft merkt, das sind ja so Blitzlichter irgendwie, es bleibt ja irgendwie nur so ein Gefühl dahinter, ne, irgendwie zurück, dass man dann sagt, ich gucke mir nur fundierte, gut recherchierte Artikel an zum Thema oder Dokumentation, dann habe ich halt nicht so dieses Up-to-Date-Wissen, aber ich habe vielleicht ein viel tieferes, langfristigeres Wissen.
Ja, und die Ronja von Wurm-Seibel, die hat mir im Interview auch noch gesagt, jetzt für alle, die gerne schon nach Nachrichten schauen wollen, weil sie es auch gerne machen, dass sie es trotzdem als Tipp so mitgibt, einfach mal sich zu hinterfragen. Also wie viele Nachrichten konsumiere ich? Tut mir das gut? Und einfach vielleicht auch mal auszutesten und zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht zweimal täglich, sondern vielleicht nur jeden zweiten Tag zum Beispiel oder so schaue, verändert das was bei mir? Ne? Also das einfach mal so ein Test, den wir uns alle unterziehen können.
Ja, schöne Idee.
Ein gesunder Nachrichtenkonsum bedeutet nicht automatisch, dass es ein Nachrichtenkonsum ist, mit dem wir uns gut fühlen oder der uns glücklich macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich einfach bewusst zu machen, wir leben in einer Phase, wo viele belastende und schwierige Dinge in der Welt passieren. Und dann zu erwarten, dass ich abends die Tagesschau anmache und danach fröhlich bin, ist einfach unrealistisch. Aber wir können natürlich für uns selber schauen, wie viel konsumiere ich Medien, in welchen Situationen konsumiere ich das, welche Form von Nachrichten höre ich mir an oder sehe ich mir an. Ich versuche vielleicht verschiedene Kanäle zu mir anzuschauen. Also vielleicht gucke ich mal die Tagesschau, mal die Tagesthemen, dann höre ich mal einen News-Podcast, dann lese ich mal die Zeitung und versuche über alles so informiert zu bleiben, was wichtig ist. Aber ja, lasse mich vielleicht auch davon nicht allzu sehr vereinnahmen oder lasse davon nicht meinen Alltag allzu sehr dominieren. Es kann zum Beispiel Sinn machen, auch zu sagen, ich gucke mir die wichtigsten Dinge an und dann konzentriere ich mich auf ein spezifisches Thema, was mich interessiert und recherchiere dazu vielleicht noch ein bisschen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns nicht machtlos fühlen und ausgeliefert und dass wir uns auch klar machen, diese Gefühle, die wir dann erleben, sind normal und dass wir dann darüber reden mit anderen Leuten und sagen, hey, hast du heute Nachrichten gehört? Da haben sie erzählt, dass das und das passiert ist. Boah, mich hat das ganz schön beängstigt oder erschüttert. Wie geht's dir denn damit? Und dass man vielleicht dann auch guckt, wie können wir damit umgehen? Gibt es irgendwas, was wir tun können? Also gibt es etwas, wo wir Menschen helfen können, die in Not sind? Oder gibt es etwas, was wir selber für uns tun können, um in unserem Alltag für Entlastung zu suchen? Gibt es etwas, wo wir uns politisch engagieren können für etwas, was falsch läuft in unseren Augen? Und da dann auch einen Handlungspunkt zu finden durch die Dinge, die wir in den Nachrichten hören oder sehen. Das heißt, ein gutes Maß zu finden, dass wir informiert bleiben, dass wir auch aktiv als Teil der Gesellschaft teilnehmen an dem, was wir erleben. Also Geschichte ist ja nicht etwas oder Nachrichten sind auch nicht etwas, was uns einfach nur passiert, sondern wir können ja ein aktiver Teil dessen sein, von dieser Gesellschaft. Und natürlich haben manche von uns da größere Handlungsspielräume und andere kleinere, aber die Gesellschaft setzt sich ja zusammen aus der Summe ihrer ganzen Teile und jeder von uns kann in seinem Wirkungsbereich irgendwie wirksam sein, so dass es uns damit besser geht. Und wenn wir das Gefühl haben, wir leisten so unseren Beitrag, wir haben irgendwie eine sinnvolle Aufgabe in alledem, dann ist es auch nicht mehr so belastend, diese Nachrichten sich anzuhören oder anzusehen, weil wir dann eben merken, es gibt ganz viele Menschen, so wie ich, die versuchen, etwas dagegen zu tun. Und das löst ein bisschen dieses Problem der Hoffnungslosigkeit oder der Überforderung.
Ja, Alina, was sagst du zu dem, was die Annika gesagt hat?
Ja, also ich würde sagen, ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben heute, ist das Thema Engagement. Mhm. Und sie hat ja gesagt, wenn wir selber aktiv werden, dann sind wir weniger diesen Gefühlen von Ohnmacht ausgesetzt. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie engagiert sind, dann ändert das nichts irgendwie an dem Krieg auf der anderen Seite der Welt. Aber es macht natürlich was mit uns. Wir haben dann ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas bewirken. Man hat das Gefühl, irgendwie handlungsfähig zu sein. Das könnte ich mir vorstellen, reduziert auch generell so ein bisschen den Stress, weil man weniger das Gefühl hat, ausgeliefert zu sein und mehr irgendwie so ein aktiver Gestalter ist. Also das ist jetzt keine Akutmaßnahme in dem Sinne, sondern eher eigentlich wie so ein allgemeiner Lebenstipp. Resilienz-Tipp.
Machst du das eigentlich? Kommst du gerade zu sowas? Das ist ja auch eine Zeitfrage, ne?
Jetzt habe ich so groß dahergeredet. Ehrlicherweise im Moment nicht, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich finde, dass mein Job
auch ein Engagement ist, stimmt.
Auch ein soziales Engagement ist, und jetzt da zu viel drauf einzugehen. Was jetzt meine jüngste Engagement-Erfahrung ist, ist aber ehrlicherweise liegt es auch schon ein bisschen zurück und es war auch in begrenztem Umfang. Ich will jetzt hier mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, habe ich auch ein paar Mal war ich bei diesen, da wurden ja so Empfangsbereiche aufgebaut und da gab es ganz viele Zelte und Menschen, die dann irgendwie so die Erstversorgung geleistet haben. Und da habe ich quasi mich auch ein bisschen engagiert. Ich weiß, dass ich auch diese Erfahrung wirklich toll fand, weil es ist ein Gefühl, man hilft. Natürlich trägt man nicht so viel bei, weil ne, ich war da irgendwie so ein bisschen das Mädchen für alles. Und das, wo man mich gebraucht hat, habe ich halt was gemacht. Aber es war ein schönes Gefühl. Und es war abgesehen von dem Gefühl, dass man wirklich was beiträgt und hilft, war es auch irgendwie schön, mit anderen Menschen zu sein. Das war irgendwie für mich tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, eine wirklich schöne Erfahrung. Weil da war wirklich der 65-jährige Heinrich und die 70-jährige Erna zusammen mit der jungen Celine und der Studentin und ich war auch dabei. Also das war wirklich, wo sonst im Leben kommen so unterschiedliche Menschen zusammen? Und es klingt jetzt so dahergesagt und ich habe sowas bestimmt schon öfter gehört und gedacht, ja, Aber tatsächlich war das wirklich irgendwie eine total heilsame Erfahrung, dass man mal nicht nur in seinem Kreis ist und es auch irgendwie total egal war, wo man arbeitet, was man macht.
Ja, also ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Ja, und genau. Ich denke, das macht ja auch stark, ne? Und dieses Aktivwerden ist, glaube ich, ein wichtiger Part auf jeden Fall. Also dieses sich nicht machtlos fühlen. Da gibt es eine ganze Journalismusrichtung, die sich damit beschäftigt. Und die nennt sich konstruktiver Journalismus. Die nämlich genau all das, was wir jetzt besprochen haben, dass Menschen sich so schnell machtlos fühlen und so niedergeschlagen und dadurch die Medien einfach ganz meiden oder die Nachrichtenberichterstattung, dass sie das nicht so hinnehmen wollen, sondern sie haben gesagt, das muss doch auch anders gehen. Das ist, im Englischen gibt es das auch, Constructive Journalism. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es das Bonn-Institut für konstruktiven Journalismus. Da waren wir auch schon mal live dabei mit einem Podcast vor einiger Zeit. Und die beschäftigen sich genau damit. Wie können wir informieren? Ganz wichtig. Also informieren ohne, ja, schlechte Laune zu machen, ohne dass die Leute denken, ach, das kann ich mir aber nicht oft antun, irgendwie so. Und da gibt es so drei Prinzipien, nämlich den Fokus auf Lösungen, ne? Also dass nicht nur über das Problem geredet wird, sondern auch überlegt wird, was gibt es da für Lösungsansätze, wer hat in dem Bereich schon was gemacht, passt jede Lösung überall, gibt es vielleicht auch Grenzen von Lösungen, also alles wieder natürlich hinterfragend und journalistisch, aber dass die Lösungen nicht ausgeschlossen werden. Dann wird natürlich auch öfters über Initiativen berichtet, die sich schon im Bereich engagieren, schon erste Erfahrungswerte haben, was man auch da machen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, nämlich den Fokus auf unterschiedliche Perspektiven. Da geht es dann darum, dass Vielfalt gezeigt wird, Komplexität. Das ist, finde ich, total wichtig, weil nicht jedes Problem ist so simpel, sondern hat viele, viele Hintergründe, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wenn man jetzt zum Beispiel mal unser Bildungssystem nimmt, warum ist das eigentlich gerade so schlecht? Warum gibt es so einen Lehrermangel? Es gibt viele Gründe und es gibt viele Bereiche, wo man dann auch wieder Lösungsansätze findet. Ja, und der letzte Punkt ist der Fokus auf Dialog, also dass mit den Menschen geredet wird, dass eben nicht nur über Leute berichtet wird, sondern also über bestimmte ja, Gesellschaftsgruppen, sondern dass sie auch zu Wort kommen können, dass mit den Leserinnen und Lesern geredet wird, mit den Hörerinnen und Hörern und dass auf Gemeinsamkeiten hingewiesen wird und nicht nur auf die Unterschiede. So, das finde ich ganz toll, das wollte ich dir nochmal so vortragen.
Und dass wir Fan von diesem Konzept sind, das ist, glaube ich, schon klar geworden.
Mhm. Und die großen Medienhäuser werden sich dieses Themas auch immer mehr bewusst und machen auch Schulungen zu dem Thema und versuchen immer mal wieder auch konstruktive Beiträge unterzubringen. Es gibt nicht so viele Formate, die ausschließlich konstruktiven Journalismus machen, aber zum Beispiel gibt es das Online-Magazin Perspective Daily. Und das wurde tatsächlich auch von der Maren Urner gegründet, aus der du auch schon heute schon zitiert hast aus ihrem Buch, Alina. Und das hat sich dem konstruktiven Journalismus zum Beispiel ganz verschrieben und das ist sehr lesenswert. Und du hast das, glaube ich, auch gerade abonniert, Alina, oder?
Richtig, genau. Ich habe die abonniert und ich finde die wirklich super, weil tatsächlich jedes Mal, wenn ich dort einen Artikel lese, die unheimlich fundiert sind, habe ich danach wirklich das Gefühl, ich habe jetzt was verstanden. Und also es macht auch richtig Spaß. Also ich würde das wirklich empfehlen, das mal zu probieren. Ich weiß gar nicht, am Anfang, glaube ich, ist es noch kostenfrei. Und dann gibt es irgendwie ein Abo-Modell. Mhm. Die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Aber das ist wirklich, wenn ihr das jetzt hört, ein Versuch wert. Also
Bemerkst du da den konstruktiven Ansatz?
Dass eben auch der Lösungsansatz nicht hinüberfällt, sondern eben auch im Fokus. Manchmal steht er im Fokus, manchmal, ne, je nachdem, wie gerade um welches Thema es geht, wie viele Möglichkeiten es zur Lösung gibt, aber ist auf jeden Fall immer dabei. Es ist nicht nur, dass es irgendwie jetzt um ein Problem geht und alles ist schrecklich und Punkt und dann ist der Artikel zu Ende, sondern es geht wirklich auch immer darum, wie kann man die Lösung verbessern oder wer arbeitet schon an der Verbesserung der Situation.
Ja, toll.
Und vor allem ist es wirklich, also man bekommt wirklich auch Hintergründe. So ein Running Gag, mein Partner würde jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil das ist so mein Stichwort, Hintergründe.
Hintergründe.
Ich will immer die Hintergründe wissen. Aber das finde ich wichtig, um irgendwie etwas einordnen zu können. Und das machen sie wirklich bei den Artikeln.
Es gibt auch so ein paar andere Quellen für konstruktiven Journalismus. Es gibt zum Beispiel von NDR Info dem Podcast Perspektiven. Und da geht es um Lösungsansätze zu ökologischen und sozialen Themen. Also den höre ich manchmal ganz gerne. Dann gibt es dieses Format 13 Fragen, was ihr auch auf YouTube schauen könnt oder im ZDF. Und da wird immer relativ vielschichtig zu einem Thema diskutiert, kontrovers diskutiert. Da geht es um das Thema, so unterschiedliche Perspektiven zulassen. Oder es gibt vom BBC den englischsprachigen Podcast People Fixing the World. Da geht es um weltweite Lösungsansätze zu allen möglichen Themen. Und ja, das sind so ein paar Beispiele zu wirklich ausschließlich konstruktiven Sendungen. Mhm. Und die höre ich manchmal ganz gerne.
Vielen Dank für die guten Tipps, Sarah. Genau, und wir sind damit jetzt am Ende der Folge angelangt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr einige Tipps für euch mitnehmen konntet. Das ist eigentlich eine gute Zeit, um mal auszuprobieren, wie Nachrichtenkonsum auch besser funktionieren kann. Also vielleicht wirklich mal ein Experiment zu machen und ganz bewusst verschiedene Medien anzuschauen und für sich zu entscheiden, was will ich wirklich wann konsumieren. Also wirklich mal ausprobieren und und uns dann davon berichten, gerne auf unserem Instagram-Kanal.
Den findet ihr Perspektiven-Podcast, wenn ihr das eingebt.
Genau, und ansonsten verabschieden wir uns und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss. Und jetzt, der Perspektiven-Podcast ist ein Podcast von mir, Sarah Krüger.
Und mir, Alina Jensen. Kooperationspartner ist Alex Offener Kanal Berlin.
Alex Berlin. Mehr als ein Sender.